Ich erinnere mich noch gut an diesen Sommer, in dem unser Sohn Jan, damals knapp 2 Jahre alt, zum ersten Mal die Wasserrutsche im Freibad erlebte. Das war eine von diesen breiten Metallwellen, wo man am Ende einfach über die Wasseroberfläche flitzt. Er saß auf meinem Schoß. Er konnte damals noch nicht alles sagen, aber er rief schon, bevor wir überhaupt ganz aufgetaucht waren: Nochmal, nochmal. Und er war so glücklich. Egal ob Wasserrutschen oder Nacktschnecken, Kinder entdecken unsere Welt wie einen exotischen Planeten. Sie begegnen jedem Wunder des Lebens zum ersten Mal. Und sie dabei zu begleiten, ist die beste aller Aufgaben. Untersuchungen ergaben, dass Ehepaare mit Kindern im Durchschnitt deutlich unglücklicher sind als Paare ohne Kinder. Das ist kein Irrtum, Sie haben richtig gehört. Kinder kriegen senkt die Lebensqualität um bis zu 20%. Ein Einschnitt vergleichbar nur mit dem Tod des Partners. Und diese Daten stammen nicht aus einem feministischen Frauenmagazin, sondern die gehen auf eine Auswertung von 97 verschiedenen Studien zum Thema Elternschaft hervor. Am deutlichsten ist der Einbruch des Glücksempfindens bei Eltern während der Kleinkindphase. Mit Kindern im Grundschulalter gibt es statistisch ein kurzes Hoch. Da befinden uns Sven, mein Mann und ich gerade. Ein Hoch, das zur Pubertät wieder deutlich absinkt. Und erst wenn die Kinder aus dem Haus sind, sind die meisten Eltern zufriedener als Gleichaltrige ohne Nachwuchs. Ist das nicht eine Ironie? Als Mutter will man das gar nicht wahrhaben. Man bekommt kleine Menschen ins Leben geschenkt, die man über alles liebt. Und das Glück der Liebe soll die Schattenseiten nicht aufwiegen. Ich habe mir das lange nicht eingestanden, aber wir haben das genauso erlebt. Obwohl ich den besten Ehemann und Kindesvater habe, den man sich wünschen kann, für mich war die Kleinkindphase die schwerste Zeit meines bisherigen Lebens. Heute ist ja nicht die Zeit zum Jammern, aber ich hatte wirklich keine Ahnung, was Schlafmangel und Selbstverlust und Dauerverantwortung mit einem machen. Wenn das Wort Ruhetag zu einer leeren Worthülse wird und das jahrelang, weil man einfach weiter durchfunktionieren muss. Die Vollzeit-Kindererziehung bringt je nach Persönlichkeit jeden woanders an seine Grenzen. Die eine Mutter leidet immens an der sozialen Isolation und der Eintönigkeit des Alltags. Für die andere ist der fehlende Rückzugsort oder der extreme Aktivitätslevel ihrer Kinder eine Überlastung. Das Thema ist auch sehr vielschichtig. Und die Ursachen für diese Unzufriedenheit sind sicherlich auch gesellschaftsbedingt. Ich meine, wir leben in einer Herde, wo Muttertiere hauptsächlich dafür zu sorgen haben, dass ihr Nachwuchs keinen Karriereeinbruch bedeutet. Da haben sich die Prioritäten schon verschoben. Und die Größe, die Schwere und der Wert dieser Aufgabe ist aus dem kollektiven Gedächtnis ein wenig verloren gegangen. Aber ganz unabhängig davon möchte ich heute einen Aspekt betrachten, der jeden trifft, der die Betreuungsaufgabe ernst nimmt und sich nicht entzieht. Und dazu muss man gar nicht unbedingt Mutter oder Vater sein. Es ist ein Thema, das alle, die sich für jemanden verantwortlich fühlen, die für jemanden Verantwortung übernehmen, irgendwann herausfordert. Im gleichen Sommer, in dem Jan die Wasserrutsche entdeckte, saßen wir abends gemütlich mit Oma und Opa zusammen. Wir haben alte Fotos angeguckt und viel gelacht. Als plötzlich ein spitzer Schrei, und zwar so spitz, wie man ihn als Eltern nicht hören möchte, uns unterbrach. Ohne es zu merken, war Jan auf einen Klappstuhl geklettert und mit dem Klappstuhl umgefallen. er brüllte vor Schmerzen wie am Spieß. Und ich weiß noch den Augenblick, als ich feststellte, dass von seinem kleinen Finger ein Stück fehlte. Ein Stück von seinem Finger. Das ist wie wenn man eine Komödie guckt und irgendjemand ohne zu fragen zu einem Horrorfilm umschaltet und du kannst nicht mehr zurückschalten. Danach waren die Erinnerungen irgendwie verschwommen. Man funktioniert dann einfach automatisch. Ja. Sven rief die Rettung an und machte sich dann an die schwere Arbeit, das fehlende Teil zu finden. Ich versuchte völlig vergeblich, Jan zu beruhigen und schickte alle 5 Sekunden ein Stoßgebet. Herr, lass es nicht so schlimm sein, wie es sich anhört. Der Notarztwagen kam und nahm uns mit in die Klinik. Röntgen, Blutabnahme, Wundversorgung. Und dann kam die Nachricht, die Operation wird sich verzögern und wir bekamen für die Nacht ein Bett. Es war schon spät. Mein Kleiner kuschelte sich an mich und schlief wie ein Stein. Ich dagegen lag neben ihm, hellwach. Ich war durchgeschwitzt. Mein T-Shirt war noch blutverschmiert. Ich hatte viel zu viel Adrenalin im Körper. Und jedes Mal, wenn ich am Wegdriften war, sah ich wieder diesen Klappstuhl und mein Herz begann zu hämmern. Und dann kamen die Gedanken. Mausli, ich konnte dich nicht beschützen. Es ist einfach passiert. Es ist völlig sinnlos einfach passiert. Du hast etwas erlebt, was ich noch nie erleben musste. Und ich konnte es dir nicht abnehmen. Ich musste zusehen. Was? Was wirst du noch alles verlieren? Ein kleiner Finger, das war vielleicht nur der Anfang. Vielleicht eine Hand, ein Auge, deinen Seelenfrieden, deinen Verstand. Ich weiß, die Welt ist ein unsicherer Ort. Und ich habe dich hierher gebracht, aber ich kann für nichts garantieren. Ich habe nichts in der Hand. Jan und ich waren ja nicht einmal die Einzigen in diesem Krankenhausbett. Im Bauch hatte ich meinen zweiten Sohn. Hatte ich wirklich gewusst, was ich da tat? Theoretisch schon, aber nicht, wie sich das in der Praxis anfühlt. Mutter sein, Eltern sein, für jemanden verantwortlich sein, stößt einem manchmal mit Wucht auf die Kernfragen des Lebens. Ja. Hat alles, was passiert, Sinn? Ist das Leben unter allen Umständen lebenswert? Und diese Fragen, die wiegen doppelt so schwer, wenn ein Kind sie stellt. Wenn ein kleines Mädchen zu seiner Mama sagt, Mama, ich glaube, ich will nicht lange leben, wenn ich so viel Angst haben muss. Die Sache ist, niemand bringt ein Kind zur Welt, um es unglücklich werden zu sehen. Obwohl die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, dass es als Schulkind gehasst wird. Dass es als Jugendlicher auf die schiefe Bahn gerät. Dass es als Erwachsener am Leben scheitert. Damit wollen wir nicht rechnen. Und deshalb sind wir auch nicht vorbereitet. Der Kabarettist Jim Gaffigan hat den Familienzuwachs in seiner Familie durch ein viertes Kind so beschrieben. Stell dir vor, du bist am Ertrinken und jemand reicht dir ein Baby. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ernsthaft, ich glaube, viele Menschen merken erst, wenn ein Kind da ist, und egal, ob es das erste oder das vierte ist, dass sie keinen festen Grund unter den Füßen haben. Denn es ist immer noch leichter zu akzeptieren, dass es einem selber schlecht geht, als zu akzeptieren, dass man jemanden in die Welt gesetzt hat, dem es schlecht geht. Wenn Sie eine Mutter sind, ein Vater sind, wenn Sie sich für jemanden verantwortlich fühlen, der leidet, auch als Bruder, als Schwester, als Sohn, als Tochter, als Lehrer, als Pfleger, als was auch immer, dann brauchen Sie nicht nur eine theoretische, sondern einen praktischen Umgang mit der Leidfrage. Wir brauchen das, sonst gehen wir mit dem Kind, mit dem Leidenden unter, anstatt ihm Halt zu geben. Während ich damals so an die Krankenhauszimmerdecke starrte, da sah ich über mir im Mondlicht an der Wand ein Kruzifix. Es war ein katholisches Krankenhaus, es war ein Kreuz, so wie dieses, mit einer Person dran. Und als ich Jesus da hängen sah und fürchterlich leiden sah, da hatte ich auf einmal zum ersten Mal die Mutterperspektive auf das Geschehen. Ich sah ihn nicht als meinen Erlöser, sondern ich sah ihn, als wäre er mein Sohn. Und ich spürte diese Qual, die Eltern eben haben. Und das brachte mich so nahe an Gott, wie ich es noch nie in meinem ganzen Leben zuvor gewesen war. Es war, als konnte ich seinen Herzschlag spüren. Und Gott sagte, Judith, ich kenne deine Gefühle von heute Nachmittag 1:1. Du konntest deinen Sohn nicht beschützen und es war unerträglich. Ich weiß, ich konnte es auch nicht. Glaub mir, ich hätte es lieber gerne selber gemacht. Es wäre für mich so viel leichter gewesen. Aber ich musste dadurch. Ich fühlte mich in diesem Moment von Gott als Mutter erkannt. Und ich fühlte auch die Ehre, den großen Gott zu erkennen in seinem persönlichen Leid. Die Bibel spricht nicht so viel darüber, wie der Vater die Kreuzigung erlebte, aber indirekt sehr wohl. In Lukas 2 zum Beispiel, da lässt Gott Maria, als sie den 8 Tage alten Sohn Jesus in den Händen hält, durch den Propheten Simeon ausrichten. Lukas 2, Vers 35. Auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Ja, was ist das für eine Gratulation zur Geburt? Was hat Maria verbrochen, um so bestraft zu werden? Nichts. Sie ist Mutter geworden. Die Mutter von einem Sohn, der zum Lamm Gottes werden und das Leid der Welt auf sich nehmen würde. Und Gott konnte es ihr nicht ersparen, dabei tatenlos zuzusehen. Maria war dort, als ihr Baby, ihr Fleisch und Blut gefoltert und angespuckt und grausam hingerichtet wurde. Ich habe mich nie getraut, den Film Die Passion Christi anzusehen, weil die Darstellung so heftig ist. Aber eine Szene habe ich irgendwo aufgeschnappt irgendwann. Und das ist die, wo Jesus auf dem Weg nach Golgatha unter dem Kreuz zusammenbricht und stürzt. Und während er zu Boden geht, sieht Maria, die in der Menge steht, im Geist ihn als Dreijährigen laufen und stürzen. Und sie möchte hinlaufen und ihn trösten. Ich glaube, viele Mütter stimmen mir zu, dass Mel Gibson mit dieser Szene genau das getroffen hat, wie Maria sich wohl gefühlt hat. Und ihre Mutterqualen damals konnte wohl niemand nachvollziehen, außer einem, dem Vater. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Gott mit diesem Prophetenwort "durch deine Seele wird ein Schwert dringen" auch über sich selbst redet. Schon als er die Welt schuf. Die Bibel sagt, unversehrt. Als er das Paradies ins Leben rief, mit zärtlicher Hand all die Tierkinder formte und die Menschen, seine Kinder, ihm ähnlich, nach seinem Bild, da hatte er es schon im Hinterkopf. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Denn selbst Gott hat beim Kinderkriegen keine Garantie, dass sie glücklich werden. Gott hat beim Kinderkriegen keine Garantie, dass sie glücklich werden. Denn Liebe braucht Freiheit und Freiheit birgt Risiko. Und der allmächtige Gott hat damals alles durchkalkuliert und entschieden, dass es das Risiko wert ist. Das hilft mir. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mich das befreit, denn ich konnte es nicht durchkalkulieren. Das hat Gott für mich gemacht. Er hat gesagt, es ist es wert. seit ich Mutter bin, höre ich Gottes Stimme auch ganz anders als einer der seltsamsten Aufforderungen des Alten Testaments. Im ersten Buch Mose, Kapitel 22, da sagt Gott Vater zu Abraham, und achten Sie mal genau auf den Wortlaut: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du so lieb hast, und bring ihn als Opfer dar. Man könnte die Stelle auch so übersetzen: Nimm deinen eingeborenen Sohn und bring ihn als Opfer dar. Viel ist an dieser Entscheidung Gottes, Abraham solche Gefühle zuzumuten, wird uns immer ein Rätsel bleiben. Aber ich habe auch hier diesen Eindruck, dass das gequälte Vaterherz von Abraham auf dem Weg zum Berg Moria so nahe war am Herzen Gottes auf dem Weg nach Golgatha, als wären sie eins. Es wird uns nicht berichtet, wie der Sohn Isaak reagierte, als er herausfand, wer das Opferlamm sein sollte, nämlich er selbst. Aber die Bibel berichtet sehr genau, wie der einzige Sohn Gottes kurz vor seiner eigenen Opferung reagierte. In Matthäus 26 heißt es: Er schwitzte Blut und schrie dreimal. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, Papa, hast du dir das wirklich alles durchüberlegt? Lass mich nicht da durchgehen, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt. Ich weiß nicht, ob Isaak das auch gesagt hat. Aber Jesus hat es gesagt. Und das musste sich Gott mit anhören von seinem eigenen Fleisch und Blut. Und dann musste er sagen, es gibt keine Alternative. Für Abraham gab es einen Widder im Dornbusch, den er statt seinem Sohn opfern konnte. Für uns beide gibt es keine. Du wirst qualvoll sterben und ich werde zusehen. Und darauf stoße ich im Kern der Leitfrage auf einen Vater, der den Preis der Freiheit bezahlt, indem er sehr viel aushält, was schiefläuft. Und es aushält, um für uns einen Ausweg zu schaffen. Für manche von uns ist das Geschehen auf Golgatha am Kreuz so selbstverständlich, dass wir das Skandalöse nicht mehr wahrnehmen, dass der allmächtige Gott keine andere Möglichkeit hatte, als zuzusehen und nicht einzugreifen. Und nicht, weil er zu schwach war im Gegensatz zu uns, sondern weil er nur durch dieses Opfer das Böse überwinden konnte und zeigen, dass die Liebe am Ende den längeren Atem hat. Gott geht mit unserer Welt auch den längeren Weg, den langen Weg, auf dem es oft keine Alternative gibt, als durch Leid zu gehen. Nicht, weil Gott Leid für sinnvoll hält. Nein, Leid macht keinen Sinn für Gott, aber er hält eine Weltgeschichte mit Milliarden leidenden Kindern und Müttern und Vätern aus, um diese Sinnlosigkeit des Bösen zu entlarven und uns am Ende zu einer bruchsicheren Beziehung mit ihm zu führen, wo Liebe und Freiheit möglich ist ohne Risiko. Wissen Sie, ich halte mich an drei Glaubenstatsachen fest. Erstens, Elternsein war in seiner ursprünglichen Form, kleinem Wesen das Wunder des Lebens beizubringen, die erfüllendste aller Aufgaben. Gott schenkte uns seine Rolle, um uns reifen zu lassen, um uns glücklich zu machen. Und ich finde diese Idee immer noch wundervoll. Zweitens, Elternsein heute ist in einer kaputten Welt nicht mehr das, was es sein sollte. Es ist nicht nur erfüllend, es ist auch belastend und furchteinflößend. Aber mit dem Elternsein bringt uns Gott so tief in den Kern des Erlösungsplans und so ganz nahe an sein Herz, wo er uns zeigt, dass er jeden Mutter, jeden Vater Schmerz eins zu eins fühlt. Drittens, Elternsein heute ist eine Reise ohne Garantie. Wir wissen nicht, was kommt. Es ist ein Glaubensschritt wie jede Form der Liebe, aber mit einer Garantie, dass sich jemand speziell um uns kümmert. Gott hat auf Menschen mit Verantwortung ein ganz besonderes Auge. Gott wird in Jesaja 40, Vers 11, den Text, den wir zum Eingang gehört haben, so beschrieben. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Und die Muttertiere führt er behutsam ihren Weg. In dieser Nacht im Krankenhausbett habe ich meine zwei Jungs nochmal komplett neu in Gottes Hand gelegt, sodass er letztendlich die Verantwortung für sie hält. Und ich habe mich entschieden, seiner starken Hand zu vertrauen, egal was kommt. Ich lade sie ein. Nehmen Sie die Aufgabe für Ihren Schützling, für Ihre Schützlinge nochmal bewusst an, mit allem, was dazugehört, mit dem Wunder und mit dem Schmerz. Und legen Sie sie nochmal bewusst in Gottes Hand. Er hat sie auf die Welt gebracht. Er weiß, was kommt. Und er liebt sie noch viel mehr als sie. Dafür haben wir die Garantie. Amen.